nächsten Podcast-Folge haben wir Ralf Kühne zu Gast. Ralf ist Corporate Director Functional Controlling und Special Projects bei Henkel. Henkel hat sich jetzt schon die letzten 2, 3, 4 Jahre wirklich mit dem ganzen Thema intensiv auseinandergesetzt und wir sprechen über die Themen, warum ist ESG-Reporting so relevant für alle Unternehmen, wie verändert sich die Finance-Funktion, wie muss ich die Wesentlichkeitsanalyse aufsetzen, wie lange dauert dieses ganze Projekt eigentlich, wie nehme ich alle Fachabteilungen mit und vieles mehr. Freut euch auf unsere nächste Folge und auf Ralf. Ja, herzlich willkommen zu unserer neuen Folge von Control & Roll. Heute haben wir als Überschrift ESG-Reporting, wie kann ich das als strategisches Führungsinstrument nutzen? Und ich freue mich sehr, dass wir da einen richtigen Experten an Bord haben. Ralf, du bist bei Henkel seit einigen Jahren beschäftigt, bist Corporate Director Functional Controlling und Special Projects. Und zu den Special Projects gehörte ja genau das ESG-Reporting gerade so in den letzten 2 Jahren. Ich glaube, du überlegst sogar, dich mit dem Thema irgendwann selbstständig zu machen. Aber ich würde sagen, stell dich doch einfach selber vor.
Genau. Ja, mein Name ist Ralf Kühnle. Ich bin von Hause aus eigentlich Chemieingenieur. Habe dann eine lange Konzernkarriere bei Henkel, bei einem Carve-Out der Cognis GmbH und der BASF hinter mir. Bin dann wieder zurück zu Henkel gegangen und habe dann dort über Einkaufscontrolling, Funktionalcontrolling letztendlich meine Position jetzt erreicht. Und ein bisschen hat sich das Thema Nachhaltigkeit durch meinen gesamten Berufsweg letztendlich gezogen. Ich habe also auch schon mal nachhaltige Produkte entwickelt und auch verkauft im Markt und hatte auch schon Anfang der 90er Jahre mit Themen wie Verpackungsrecycling respektive der Umsetzung der Verpackungsverordnung zu tun. Insofern zieht sich das alles ein bisschen durch. Mich persönlich treibt das Thema um, dass Finanzen und Nachhaltigkeit eigentlich in der Zukunft zusammengehören. Und dass Ökonomie und Ökologie eigentlich kein Gegensatz sein muss und dass wir die Regulatorik, die wir jetzt im Augenblick haben, wenn wir es intelligent anstellen, dass sie einen sehr großen Beitrag leisten kann, einmal zur Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Industrie und auch letztendlich dazu führt, dass wir zu nachhaltigen Transformationen und Geschäftsmodellen kommen.
Du hast es gerade schon angesprochen, die Regulatorik. Steigen wir da doch gleich ein. Was sind denn so die wichtigsten Gründe, warum Unternehmen heute sich wirklich alle mit dem Thema ESG-Reporting beschäftigen müssen?
Ja, dazu muss man ein bisschen auf die Ursachen oder auf die, wo kommt das her? Das Thema kommt letztendlich aus dem europäischen Green Deal-Regelung. Das heißt, dort sind verschiedene gesetzgeberische Initiativen zusammengestellt worden, deren eigentliches Ziel es war, das Kapital, was man braucht, um die Wirtschaft zu transponieren, weil Nachhaltigkeit oder CO2-niedrige Produktion bedingt zum Teil Investitionen. Und man hat gesagt, das können die Staaten über Subventionen nicht alleine leisten. Also versuchen wir letztendlich den Kapitalmarkt, Banken, Investoren letztendlich dazu zu bewegen, dass sie in nachhaltige Transformationen investieren, also den Unternehmen Kapital zur Verfügung zu stellen. Insofern ist da das Thema, dass Banken und Versicherungen Zugang und Bepreisung ihrer Produkte von ESG-Performance oder Nachhaltigkeitsperformance ihrer Kunden abhängig machen in Zukunft. Es gibt da auch erste, auch schon Fragebogen auch in der Branche, wo Banken tatsächlich dann ESG oder nachhaltigere Unternehmen günstigere Konditionen angeben. Dasselbe wird in Zukunft für den Zugang zu Kapital über den Kapitalmarkt, Private Equity und auch zu staatlichen Förderprogrammen sein, sodass das Unternehmen quasi nachweisen muss, dass es entsprechende nachhaltige Investitionen letztendlich tätigt. Das Ganze führt letztendlich dazu, dass die Unternehmen gezwungen sind, über die Nachhaltigkeit ihres Geschäftsmodells zu berichten und ihren Transformationsbeitrag offenzulegen. Das heißt, die Regulatorik wird von der Politik als ein Hebel für eine nachhaltige Wirtschaftstransformation eingesetzt Und damit wird sie mehr oder minder für alle Unternehmen relevant.
Ja. Nun erlebe ich ja viel, insbesondere im Mittelstand, die börsennotierten Unternehmen sind ja sowieso schon drin in der Pflicht. Muss ich jetzt nur die Mindestanforderungen erfüllen oder mehr machen? Mein Lieblingsthema ist es ja, nutzt es als strategisches Steuerungsinstrument. Ich weiß auch, dass du die gleiche Meinung hast. Kannst du da vielleicht einfach mal zwei Sätze zu sagen?
Ja, das Thema integrieren in die Unternehmenssteuerung, ja, ist quasi ein Ziel. Und es ist aber eine Frage, wo man sich befindet in dem Unternehmen schon mit dem Thema Nachhaltigkeit. Also hat man sich da in der Vergangenheit schon mit beschäftigt, hat man erste Ansätze, ja, oder ist man komplett quasi, hat sich mit dem Thema eigentlich bisher noch nicht beschäftigt. Das ist also eine Reise, auf die man sich begibt, ja, um dann halt eben letztendlich die Integration als Steuerungsinstrument, ja, folgt halt eben einem gewissen Ziel. Ja. Man wird halt eben erstmal versuchen, die Nachhaltigkeit zu messen und zu reporten, um damit die Compliance letztendlich zu erfüllen. Der nächste Schritt auf dem Weg ist natürlich dann, dass man sich als Unternehmen selber Nachhaltigkeitsziele definiert. Ja, wo will man dann hin? Ja, wie will man mit seinen Greenhouse-Gas-Emissions umgehen in der Zukunft? Ja, hat man Ziele und Ambitionen in Richtung Net-Zero-Targets, ja, und SBTIs? Wenn man diese Ziele definiert hat, dann wird natürlich die Überlegung sein, wie können wir denn diese Ziele erreichen? Ja? Was müssen wir in unseren Business Units tun? Was für Maßnahmen haben wir denn für eine Dekarbonisierung unserer Lieferkette etc.? Letztendlich erfolgt dann als nächstes ja die Umsetzung. Das heißt, man muss ja dann diese entsprechenden Maßnahmen im Unternehmen umsetzen. Das passiert in der Regel in den Geschäften. Und man wird dann auch das Risikomanagementsystem, respektive ein internes Kontrollsystem etablieren, damit man letztendlich sag mal, die Compliance auch für diese Maßnahmen, die Maßnahmenumsetzung sicherstellt, weil das kommt ja dann im jährlichen Reporting wieder quasi oder wird das wieder quasi festgestellt, wie weit man denn gekommen ist auf dem Weg der Transformation. Das heißt, letztendlich ist eine nachhaltige Unternehmensführung die Führung von Unternehmen auf der Basis nachhaltigkeitsorientierter Unternehmensstrategien. Ja, das heißt, man wird es dann in die Unternehmensstrategie mit einbeziehen müssen und bedeutet, dass alle relevanten Nachhaltigkeitsaspekte in allen Funktionsbereichen, also auch F&E, Beschaffung, Produktion, Marketing, Finanzen, HR und Konzerngesellschaften integriert und dort auch priorisiert werden. Das heißt, die Nachhaltigkeit bekommt dann den gleichen Stellenwert wie die Finanzkennzahlen.
Ja, ich glaube, bevor wir da jetzt drauf eingehen, weil das finde ich ein ganz spannendes Thema, wie sich die Finanzfunktion in Zukunft verändert. Ich weiß, dass du ja ein totaler Experte bist, was die ganze Regulatorik anbelangt. Kannst du vielleicht nochmal so zwei Sätze sagen, auch zu externen Druckpunkten, ne?
Ja.
Im Zusammenhang mit ESG und vielleicht auch so ja, regulatorische Entwicklungen, die im Moment relevant sind. Und ich würde sagen, dann steigen wir ein in die Finanzfunktion und die Veränderung.
Genau. Die externen Druckpunkte auf das Unternehmen oder wo kommt das her? Letztendlich, sage ich mal, hat man einmal den politischen Druck, ja. Das ist was ich eben schon sagte, die Verpflichtung, zur Anpassung der Industrie beizutragen, ja. Das heißt, letztendlich muss man sich an der Stelle übernehmen, wie man dieses Ziel in der Unternehmensstrategie, ja, verpflichtend eigentlich einbaut. Dann gibt es natürlich letztendlich auch einen wirtschaftlichen Druck, ja. Klimawandel ist ein Investitionsrisiko, ja, da ist ein Druck von Investoren da. Ja, das heißt, man weiß, da wird rein investiert, ja. Und die Frage ist natürlich auch, wenn man nur zum Beispiel die CO2-Bepreisung in der Europäischen Union sieht, werden fossile Brennstoffe ja als Energieträger immer teurer werden auf Dauer. Das heißt, das ist auch ein ökonomisches Risiko, wenn man sich dem verschließt, ja, und nicht überlegt, ja, wie man auf nachhaltige Energieformen umstellen kann. Dann gibt es natürlich einen gesellschaftlichen Druck. Das heißt, viele Kunden fragen nach kohlenstoffarmen oder kohlenstofffreien Produkten, respektive der Markt für nachhaltige Produkte nimmt zu. Und das zieht sich durch die gesamten Lieferketten hinweg. Das heißt, wenn zum Beispiel ein VW bestimmte Ziele hat, rezyklierten Kunststoff einzusetzen in seine Sitze oder in seine Autos, ja, wird das Thema natürlich weitergegeben an die entsprechenden Zulieferer, die diese Teile zuliefern. Das heißt, man hat da also auch über diesen gesellschaftlichen Druck einen Druck auf komplette Lieferketten. Und dann gibt es halt eben noch letztendlich auch einen juristischen Druck. Die Frage des der Green Claims, ja, des Greenwashings, ja, wie geht man mit entsprechenden Kompensationen um? War ja gerade in der Presse, dass die Diskussion über Projekte in China, die dann eigentlich gar nicht vorhanden sind, die aber dann trotzdem zertifiziert sind und die sich dann entsprechende Unternehmen angerechnet haben auf ihre eigenen CO2-Bilanzen, entsprechend diskutiert wird. Das heißt, das Umfeld, ja, wirkt massiv darauf hin, dass die Unternehmen sich nachhaltig transformieren und damit letztendlich ja die Überlebenssicherung auch von sich selber die Überlebenssicherung letztendlich sicherstellen, ja, und das halt eben nicht nur des Überlebens im Sinne, ja, jetzt einer umweltfreundlichen Umwelt, ja, einer enkeltauglichen Umwelt, sondern auch die eigene finanzielle Überlebenssicherung hängt damit dran. Mhm. So, und dann war, du hattest ja dann noch, das zweite Frage war ja nochmal, was tut sich denn so ein bisschen in der Regulatorik? Ja. Also die ganze Regulatorik ist ja im Augenblick in Bewegung, weil es auch auf unterschiedlichen Ebenen, also weltweit, europäisch und dann auch in der nationalen Gesetzgebung entsprechenden Anpassungen bedarf. Das heißt, da ist sehr viel Bewegung, ja. Wenn man die wichtigsten quasi Initiativen mal sich anschaut, ist das einmal die Regulatorik ja über die Taxonomie, die für große Unternehmen ja schon auch vor 2 Jahren gestartet ist, die aber jetzt mit der CSRD-Einführung ja auch die kleinen und mittleren Unternehmen treffen wird. Und das wird bei denen zum Beispiel dazu führen, dadurch, dass sie das quasi mehr oder minder parallel machen müssen, also sowohl CSRD als auch dann letztendlich Taxonomie zu berichten, haben sie da nochmal, ich sag mal, einen doppelten Ansporn. Ja, das heißt, für die ist der Ramp-up in diesen Reporting-Themen dann am größten. Wir haben dann weitere
Ich habe gerade witzigerweise heute Morgen mit einem Wirtschaftsprüfer telefoniert und der sagte, Mensch, man kann sich das so vorstellen, wie als alle gesagt haben, Mensch, ihr müsst von HGB auf IFRS umstellen, nur mit dem dreifachen Aufwand. Also ich glaube, man darf diesen Aufwand, die Kennzahlen zu generieren, die Reporting-Ströme zu organisieren, überhaupt zu klassifizieren, was sind die wichtigsten Kennzahlen, echt nicht unterschätzen.
Ja.
Also das an der Stelle ist, vielleicht nochmal zu unterstreichen.
Das ist in der Tat der Punkt, ja. Zumal die verschiedenen auch regulatorischen Initiativen mit den Reporting-Anforderungen teilweise überlappend sind. Das heißt, wenn wir Lieferkettengesetz in Deutschland letztendlich schauen, ja, was eigentlich in dem Social-Bereich der ESRS angesiedelt ist, ja, da ist es eigentlich so, wenn man CSRD respektive ESRS dort korrekt umsetzt, dann hat man eigentlich alle Themen, die nach dem Lieferkettengesetz in Deutschland verlangt werden, hat das mit abgefrühstückt. Das heißt, es gibt dort also auch Synergien, ja, in den entsprechenden Regulatoren, die muss man halt eben nur letztendlich finden, respektive, wenn man auch quasi transnational schaut, wenn man also rüber guckt nach Amerika oder Asien, auch dort gibt es teilweise bestimmte Gesetzesinitiativen oder Regulatoriken, die zum Teil überschneidend sind. Ja? Und wie gesagt, wenn man das ganze Thema anfängt aufzubauen, Ute, so wie du das sagst, ist die Frage, okay, welche Kennzahlen nimmt man? Ja? Und kann man diese Kennzahlen dann auch so aufbauen, dass sie dann vom Inhalt her sowohl die deutschen als auch möglichst alle internationalen Pflichten erfüllen. Dann braucht man die nämlich nur einmal zu erheben und kann sie dann in verschiedenen Reports entsprechend nutzen.
Jetzt hast du gerade das Thema Kennzahlen angesprochen. Kannst du mal so ein paar Beispiele nennen vielleicht für Kennzahlen?
Naja, das Thema, die Greenhouse-Gas-Emissionen, Scope 1, 2, 3, das wird eine zentrale Kennzahl sein, die fast jeder berichtet. Weil das Thema Klimawandel ja und Auswirkungen des Unternehmens auf den Klimawandel eigentlich bei allen Unternehmen letztendlich zutrifft. Ja. Was da bei den Kennzahlen neben der Erfassung der in der Regulatorik geforderten Kennzahlen wichtig wäre, ist, dass man sich im Unternehmen selber Gedanken über, ja, darüber macht, wie denn die Treiberbäume für diese CO2-Emissionen zum Beispiel im Transportbereich, ja, respektive für die eigene quasi Dienstwagenflotte zum Beispiel ist, ja. Das heißt, ja, dort.
Was meinst du genau mit Treiberbäumen? Vielleicht kannst du so, ich habe eine ungefähre Vorstellung im Kopf, genau. Aber.
Ja, also wenn man zum Beispiel sagt, okay, das Thema CO2-Emissionen, ja, für im Rahmen unserer Dienstwagenflotte, wenn wir so ein Beratungsunternehmen mal nehmen, ja, ist ein relevantes Thema, ja, weil von unserem gesamten CO2-Footprint von dem Unternehmen, ja, kommt halt eben ein Teil von den entsprechenden Dienstwagen. Dann muss man das einmal berichten, das heißt quantifizieren, wie viel Tonnen CO2 haben wir denn quasi aus unserer Dienstwagenflotte im Jahr. Und das hängt natürlich dann davon ab, wie viele Kilometer dort gefahren werden, ja, und ob das halt eben ein Diesel ist, ein Verbrenner oder ein Elektroauto. So, das heißt, das ist dann letztendlich ein Treiberbaum, das heißt, man muss dann quasi wissen, wie viele Fahrzeuge werden mit Diesel betrieben, ja, und wie viele Kilometer haben die letztendlich im Jahr gefahren. Und dann kann man mit entsprechenden Umrechnungsfaktoren berechnen, wie hoch der CO2-Footprint, ja, der Dienstreisen mit PKWs, mit Firmen-PKWs letztendlich im letzten Jahr war. Das kann man aber auch aktiv steuern, indem man seine Dienstwagen-Policy ändert und sagt, ja, wir werden zukünftig halt eben keine Dieselfahrzeuge mehr einsetzen, sondern wir werden halt eben nur noch letztendlich Elektrofahrzeuge einsetzen. Oder wir werden, anstatt quasi normalen Diesel zu tanken, werden wir nur noch synthetische E-Fuels tanken, um entsprechend die CO2-Sachen runterzubringen. So, und da ist so ein bisschen die Verbindung, wo ich sage, okay, ja, aus dem sehr, sehr großen, ja, Kennzahlenpool auch oder auch Daten, die man benachrichtigt, sollte man für die interne Steuerung immer die auswählen, wo man selber im Sinne des Controllings sagen kann, diese KPIs, ja, erlauben mir eine Zielsetzung, die erlauben mir eine Planung, die erlauben mir eine Simulation, Aggregation, ein Forecasting und letztendlich auch eine monetäre Bewertung. Weil letztendlich kann man alle die Themen, die ich eben gesagt habe, in der Dienstwagenflotte monetär greifen. Ja, also was kosten Elektroautos versus Diesel- und Verbrennerautos? Was kostet mich der, sag mal, elektrische Kilometer in Euro im Vergleich zum dieselbetriebenen Kilometer pro Euro? Und das sind natürlich alles interessante Daten, die letztendlich, sag mal, die Finanzabteilung auch ins Spiel bringen, weil die entsprechenden Maßnahmen, um die dann umzusetzen im Unternehmen, dafür möchten die Unternehmen natürlich auch möglichst dann irgendwo ein Business Case haben. Also letztendlich, ja, stellen wir ja das ganze Thema nicht nur um, weil wir vielleicht quasi die Regulatorik oder letztendlich unsere eigene Ambition erfüllen wollen, sondern die Idee dahinter ist, dass natürlich Dieselkraftstoff über den CO2-Preis vielleicht in 4 oder 5 Jahren, ja, doppelt so teuer ist wie heute, ja, und sich dann für die Firma die Elektrofahrzeugflotte, ja, mit dem niedrigeren Kilometerpreis für elektrisch betriebene Fahrzeuge entsprechend auch rechnet und damit dann auch direkt im EBIT widerspiegelt. Und das ist so ein bisschen das Thema, ja, zu überlegen für KPIs und Kennzahlen, dass man die letztendlich so auswählt, dass man sagt, da gibt es die KPIs, die ich steuern kann, die ich selber beeinflussen will, wo ich eine Ambition habe, die sollten im Fokus stehen, ja, und auf die sollte man sich zunächst konzentrieren.
Das finde ich einen ganz, ganz wichtigen Hinweis, dass man da vielleicht auch tatsächlich clustert und sagt, wo setze ich mir strategische Ziele? Das ist auch wieder so ein bisschen die Brücke zu unserer Überschrift ja auch.
Genau.
Da spielt natürlich auch die Wesentlichkeitsanalyse eine Rolle, ja, fürs Unternehmen. Kannst du da nochmal zwei, ja, Sätze, genau, zu sagen?
Das Thema in der Regulatorik, vor allem quasi im ESG-Reporting nach CSRD, verlangt von den Unternehmen, dass sie zunächst mal eine Wesentlichkeitsanalyse durchführen. Und zwar heißt das, letztendlich einmal soll das Unternehmen bewerten, welchen Einfluss auf bestimmte oder welchen Einfluss es auf Mensch und Umwelt hat, die sogenannte Impact Materiality, und dann, was der Einfluss von bestimmten Nachhaltigkeitsthemen auf das Geschäft des Unternehmens sind. Das ist die sogenannte Financial Materiality. Das sind letztendlich zwei Achsen, ja, die dort zu bespielen sind. Und das, dafür gibt es dann halt eben einen Themenkatalog, der ist von der CSRD vorgegeben. Da sind, glaube ich, so roundabout, ja, 80 bis 85 Themen drauf, ja, die im Einzelnen dann quasi zu untersuchen sind. Also zum Beispiel das Thema Wasserverbrauch, ja, wo dann geschaut wird, ob das Unternehmen, ja, entlang seiner Wertschöpfungskette sehr viel Wasser verbraucht, ja, respektive halt eben sind wir vielleicht irgendwo in einem südeuropäischen Land, wo es sowieso schon Wasserknappheit gibt, ja, und wir selber entnehmen relativ viel Wasser dort, dann haben wir dort natürlich einen entsprechenden Einfluss auf die lokale Umwelt, ja, in dem Sinne, dass wir ein großer Wasserverbraucher sind. Und dann ist das Thema für uns eigentlich an der Stelle schon wesentlich. Und dann muss darüber berichtet werden. Einfluss quasi umgekehrt von Umweltthemen auf das Geschäft des Unternehmens. Das war das Beispiel, was ich eben zum Beispiel sagte. Wenn wir in der Zukunft davon ausgehen, dass es eine CO2-Bepreisung gibt und wir sind ein sehr energieintensives Unternehmen, was vielleicht auf Basis im Augenblick fossiler Brennstoff- und Energiequellen, ja, noch wirtschaftlich ist, dann kommt aber durch den CO2-Preis in der Zukunft auf uns eine sehr große Kostensteigerung zu für diese Primärenergie, ja, wo heute ja auch schon alle sagen, dass die Energiepreise in Deutschland quasi zu hoch sind, ja, würde dann in der Zukunft noch verstärkt und damit wird natürlich quasi die Wirtschaftlichkeit des Unternehmens stark beeinträchtigt. Respektive, das wäre dann im Sinne der Financial Materiality, ja, quasi ein Thema, was wesentlich ist. So, und der
vielleicht nochmal ganz kurz so zum Zeitaufwand, weil da stecken ja viele Unternehmen drin. Ich denke mal, bei Henkel ist das natürlich ein Riesenzeitaufwand wahrscheinlich gewesen, diese Wesentlichkeitsanalyse. Ich weiß nicht, vielleicht kannst du da zwei Sätze zu sagen und auch, wie viele Kennzahlen ihr vielleicht nachher so rauskristallisiert habt, die wesentlich sind. Weil ich habe das Gefühl, einige machen viel zu viel. Ja. Ich finde immer weniger ist mehr. Vielleicht kannst du da mal zwei Sätze zu sagen.
Also das Thema ist natürlich, man muss sich halt eben einmal alles anschauen. Ja? Und dann ist es natürlich so, ja, das Unternehmen hat selber einen gewissen Einfluss in der Wesentlichkeitsanalyse, wie bestimmte Schwellwerte quasi gesetzt werden oder wie die Themen, Umweltthemen einsortiert werden. Es ist halt eben an der Stelle dann wichtig, einmal selber zu schauen, ja, wo legt man die Schwellenwerte hin und welche Themen jetzt in dem Sinne, sagen wir, sind jetzt für das Unternehmen nicht nur wesentlich, sondern welche kann ich auch beeinflussen. Also das, was ich eben so ein bisschen sagte, ja, wenn man diese Workshops macht, ja, und muss diese Bewertung vornehmen, ja, dann hat man sowieso aus dem Unternehmen entsprechende Experten dabei, ja, die das auch irgendwo beurteilen können, ja. Man sollte aber auch immer zum Beispiel gerade für diese finanzielle Materialität, ja, aus dem Risikomanagement respektive aus der Finanzabteilung Personen mit hinzunehmen, ja, auch da ist wieder die Verbindung, welchen Einfluss haben die Finanzen, ja, um das letztendlich valide abzuschätzen, ja, ob es da tatsächlich ein Risiko für das Unternehmen gibt oder nicht. So, und wie gesagt, die Tendenz ist am Anfang, sich möglichst auf einige wenige wesentliche Themen, die man auch selber beeinflussen kann, zu beschränken und diese zu berichten und dann sich dort auch entsprechende, ja, Ambitionen zu setzen, Ziele zu setzen, Transformationspläne zu machen. Ja, und dann dafür bietet letztendlich auch die CSRD, ja, in der, sagen wir mal, Umsetzungs- oder in der rechtlichen Umsetzungsgestaltung entsprechende Möglichkeiten. Ja, es gibt also Übergangsfristen oder wenn man Daten nicht hat, dann muss man auch nicht direkt quasi fürchten, dass man irgendwo eine Strafe bekommt oder so. Das schreibt man dann halt eben, dass man sagt, okay, das Thema haben wir als wesentlich für unser Unternehmen erkannt, ja. Wir haben aber noch keine Datengrundlage, sondern wir planen in den nächsten 2 Jahren die Datengrundlage zu schaffen und werden es dann entsprechend berichten. Mhm. Ja, das heißt, man hat da eine gewisse Möglichkeit, das also auch zu priorisieren oder über eine Zeitschiene dann nach und nach die Voraussetzungen zu schaffen, um es dann zu reporten. Und wie gesagt, was ich denke, was wo im Augenblick, wenn ich so ein bisschen gucke, wie sieht es in der Unternehmenslandschaft aus, wo quasi kein Unternehmen dran vorbeikommen wird, wird das Thema sein Greenhouse Gas Emissions, ja, also CO2-Äquivalente entlang der eigenen Wertschöpfungskette mit Scope 1, 2 und 3 zu machen, weil dort der Fokus entsprechend groß ist und dort die Regulatorik sagt, wenn du das als nicht wesentlich und damit nicht berichtspflichtig für dich erachtest, dann musst du das dem Wirtschaftsprüfer schon sehr genau begründen, ja, und explizit erläutern, ja, warum dieses Thema für dich keines sein wird. Ähnliches rechne ich mit dem Standard eigene Mitarbeiter. Auch da ist davon auszugehen, dass wir darüber in den ESG-Reports auf alle Fälle werden berichten müssen, sodass die beiden Sachen eigentlich für alle Unternehmen meines Erachtens nach gesetzt sind.
Ja. Ja, das ist nochmal ein schöner Hinweis. Wie viele Kennzahlen habt ihr denn so in Summe erhoben und gemonitort? Ich habe so 10 im Kopf, 10 bis 15, dass das schon reicht, wenn man eine Wesentlichkeitsanalyse gemacht hat vorher und
ja,
nach und nach aufbaut, oder kann man es nicht so pauschal nicht sagen?
Ja, das kann man so pauschal eigentlich nicht sagen, weil es sind gewisse Oberthemen festgesetzt, ja, für die aus den einzelnen ESRSen heraus. Und das unterteilt sich dann quasi in ein Oberthema, ja, ein Unterthema und dann ein Unterunterthema zum Teil, ja, je nach ESRS-Standard. Und man muss halt eben man arbeitet letztendlich in der Bewertung auf der Unterunterebene, ja, und aggregiert dann mehrere Topics zusammen, um zu gucken, ob das Obertopic respektive das Ober-Ober-Topic letztendlich dort ist. Das heißt, da ist ein bisschen auch Verdichtungs- und Konsolidierungsthematik drin, womit wir wieder beim Thema auch wieder der Controller letztendlich oder der Finanzabteilung sind, die sich mit Konsolidierung ja über mehrere Buchungskreise und Elemente ja auch entsprechend auskennen. Und wie gesagt, die Fragestellung ist halt eben zu gucken, okay, welche großen Themen haben für uns eine Relevanz und sind also auch im Sinne der Transformation steuerungsrelevant, und welche Themen, sagen wir, haben vielleicht eine gewisse Relevanz, ja, packen wir aber erst auf mittel- oder längerfristige Sicht an, weil einfach auch die Datengrundlage im Augenblick nicht da ist. Und wie gesagt, pragmatisches Vorgehen ist halt eben, mit den Experten in Workshops aus dem eigenen Unternehmen das zu besprechen, ja, um auch gleich in der Analyse dann schon mal einen Eindruck zu bekommen, wenn so ein Thema wohl relevant wird für ein Unternehmen, ja, oder wesentlich wird, dass man dann auch gleich schon mal nachfragt, haben wir die Daten, ja, haben wir die KPIs überhaupt, die wir da berichten müssen. Ja, also Beispiel bei Greenhouse Gas Emissions, ja, haben wir Scope 1, haben wir Scope 2 und haben wir bei Scope 3 etwas. Ja. Bei Scope 3 sind ja viele auch schon dabei zu sagen, ja, wir haben da eigentlich einen Impact, ja, aber wir haben noch gar keine Daten, ja, respektive müssen uns dem Thema überhaupt erstmal annähern, ja, das zu bekommen, ja.
Ich glaube, das ist nochmal ein ganz wichtiger Punkt, auch dass die Finanzfunktion natürlich schon integriert sein muss, weil die auch die Reportingströme hat und dass man sich von vornherein auch überlegen will, wie will man diese Datenströme handeln oder Treiberbäume, auch was du gesagt hast. Wo kommen die Quelldaten her? Ich glaube, das ist ein ganz wichtiges Thema, was man auch zeitlich einfach nicht unterschätzen darf. Du hattest aber vorhin noch mal ein anderes Thema angesprochen, was ich super spannend fand. Da hast du nämlich gesagt, Mensch, alle relevanten Konzernbereiche sind da eigentlich mit integriert. Ich muss also diese ganzen Datenströme und auch die Integration aller Fachbereiche mit berücksichtigen und das wirklich wie so ein Projekt durchhandeln und alle Konzerngesellschaften. Wie hast du da noch Tipps irgendwie, wie man das idealerweise anstellt? Weil das ist ja schon ein komplexes Projekt, kann man dazu sagen.
Ja, das ist auf alle Fälle ein komplexes Projekt. Also, man sollte die entsprechenden Finanzabteilungen, aber auch die entsprechenden Fachabteilungen, ja, schon in der doppelten Wesentlichkeitsanalyse quasi mit einbeziehen. Das heißt, wenn man sich das anschaut, ja, und guckt sich die Berichtsstandards der CSRD an, ja, dann hat man halt eben einmal die Umweltthemen wie Klimawandel, Verschmutzung, Wasser-Meeresressourcen, Biodiversität, Ökosysteme, Ressourcenverbrauch und Kreislaufwirtschaft. Da gehören natürlich dann auch Fachleute, ja, aus dem Unternehmen rein, ja, also die sich damit auskennen, ja, Ingenieure, Chemiker, ja, Maschinenbauer, Elektrotechniker, die also quasi tatsächlich mit den Produkten des Unternehmens was zu tun haben, ja. Und dann halt eben auf der anderen Seite, das ist dann die Empfehlung, auch immer wieder die Controller mit reinzunehmen, ja, um insbesondere zu schauen, ja, schon gleich von Anfang an, ja, wie sieht der finanzielle Impact aus, ja, und respektive, wo würde ich denn diesen finanziellen Impact, ja, bei mir in der P&L dann letztendlich wiederfinden für dieses Umweltthema. Und dann der zweite große Bereich ist ja der soziale Bereich, wenn wir da über eigene Belegschaft sprechen, über Arbeiter in der Wertschöpfungskette, betroffene Gemeinschaften, Konsumenten und Endverbraucher, ja, in diesen Themen, ja, da ist natürlich schon zum einen die Personalabteilung ja ein entscheidender Faktor, aber auch gerade bei Arbeitern in der Wertschöpfungskette natürlich der Einkauf, der letztendlich ja den gesamten Produktzustrom, den wir haben, kontrollt, ja. Und der Einkauf hat dann dort quasi auch eine doppelte Funktion, weil zum einen natürlich der Einkauf von Produkten für den Klimawandel, ja, mit dem entsprechenden CO2-Wert, den die eingekauften Produkte haben, eine Rolle spielt, als auch, ja, ob der Lieferant ja letztendlich hoffentlich keine prekären Beschäftigungsverhältnisse hat, ja, oder bekannt ist für seine Ausbeutung, dass er quasi selber eventuell nicht umweltfreundlich produziert, ja, oder als Verschmutzer, großer Verschmutzer bekannt. So, das heißt, mehr oder minder hat man letztendlich schon in der Analysephase alle Fachabteilungen damit drin, deshalb ist das ein sehr großes Projekt, ja, sehr viele Workshops, ja, sehr viele Punkte, die zu besprechen sind. Und man kann aber das halt eben nutzen, um in diesen Workshops dann auch schon so ein bisschen die Gap-Analyse vorzubereiten, zu sagen, okay, haben wir da überhaupt Daten für? Und wenn ja, wie könnte man denn eventuell an die Daten rankommen oder brauchen wir da einfach eine gewisse Zeit, um das zu machen? Ja.
Ja.
Das ist so ein bisschen das Thema, ja, die Leute, die nachher diese Reporting-Strukturen haben, gleich zum frühen Zeitpunkt mit einzubeziehen, ja.
Ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, also ja, den du da erwähnt hast, diese Einbindung von allen Betroffenen, wirklich sich schnell so ein Team auch aufzubauen.
Ja.
Ich glaube, das darf man zeitlich auch nicht unterschätzen und Ressourcen, dass man da wirklich jemanden hat, der da vielleicht auch freigestellt auf dem Thema arbeitet, gerade wenn man auch wenn man mittelständische Strukturen hat.
Ja, ja. Und es ist natürlich dann jetzt mal auch nochmal als Empfehlung, ja, auch wenn man da jetzt Finanzmitarbeiter quasi in das Projekt nimmt oder in die Sache, ja, man muss ja mit denen überhaupt auch erstmal eine Grundschulung machen, ja, damit die das Thema mal verstehen und das ein bisschen einordnen können, ja, über was sie dann eigentlich dann sprechen sollen, ja, und wie sie das dann bewerten sollen, ja. Das heißt, eine grundsätzliche, sag mal, ein grundsätzliches Knowledge, ja, über die verschiedenen Berichtsstandards, die Anforderungen und die entsprechenden Kennzahlen, die dann zu erheben sind zu den entsprechenden Standards, ja, ist natürlich eine Grundvoraussetzung, um da überhaupt mit quasi zu starten, ja.
Ja. Ja, echt ein schöner Punkt nochmal. Also Ralf, bei mir kommt ja immer zum Abschluss des Podcasts die gute Fee und du hast jetzt noch einen Wunsch frei rund um das Thema ESG-Reporting als strategisches Führungsinstrument. Was würdest du den Unternehmen vielleicht, was würdest du dir von der guten Fee für die Unternehmen wünschen?
Oh, also ich würde mir an der Stelle, jetzt wenn ich das mal sage, so ein paar Erkenntnisse, ja, die ich im Augenblick gewonnen habe, ja, was kann man denn empfehlen, ja? So, wie gesagt, das Einige hast du schon gesagt, ja, weniger ist mehr, ja, das heißt, man sollte sich auf die Kennzahlen konzentrieren, die man steuern kann und die größte Wirkung haben. Dann einen gesunden Pragmatismus. Wie gesagt, man kann sehr, sehr viele Konzepte machen, ja, aber die Umsetzung ist das Entscheidende, ja. Das heißt, das umgesetzte Konzept sollte nicht das ausgefeilteste oder umfassendste sein. Kein One Size Fits All. Ja, jedes Unternehmen ist unterschiedlich, ja, und unterschiedliche Geschäfte haben unterschiedliche Bedürfnisse und damit auch unterschiedliche Steuerungsansätze und damit auch unterschiedliche Steuerungsansätze im Nachhaltigkeitsthema. Ja, man muss also über das Thema in der Tat im Unternehmen auch strategisch nachdenken. Was ich wichtig fände, wäre zu sagen, okay, dass wir eine gemeinsame Berücksichtigung von Finanz- und Nicht-Finanzwerten haben, ja. Keine parallele ESG-Welt mehr, sondern Man muss beides zusammen betrachten, ja, und im Rahmen quasi der integrierten Unternehmensführung zusammenführen. Und ein Punkt sollte man nicht vergessen. Man muss natürlich auch die Mitarbeiter im Unternehmen letztendlich mitnehmen, ja. Das heißt letztendlich auch die Anreizsysteme oder die Incentive-Systeme, ja, sollten dazu dienen, entsprechende die Vergütungssysteme so zu gestalten, dass man sich voll engagiert. Ja, letztendlich ja ist das ein Thema auch, dass das Top-Management voll dahinter steht. Und wenn man das quasi berücksichtigt, ja, dann hat man eigentlich eine gute Grundlage, eine effektive ESG-Integration in Prozesse sicherzustellen und damit die eigene Nachhaltigkeitstransformation voranzutreiben.
Das war ein schöner Abschlusssatz gewesen. Also vielen, vielen Dank, dass du da warst.
Ja.
Ja, dann war ich. Ich bin